Ich stehe auf einem großen Hof. Um mich herum sind Mauern, stacheldrahtbewehrte Mauern. Ich bin in einem Gefängnis, und zwar in einem ganz besonderen Gefängnis, einem Gefängnis für russische Kriegsgefangene im Westen der Ukraine. Die Szene, die ich hier gerade sehe, die ist schon sehr bedrückend, muss man sagen. Hunderte von Männern in blauen Overalls, Gefangene, stehen an in Schlangen und werden durchsucht von Wächtern. Es ist gerade Luftalarm und die Leute sind also gerade aus ihren Werkhallen herausgekommen, wo sie gerade noch gearbeitet haben, und müssen jetzt in einen Luftschutzbunker, in einen Luftschutzkeller, um in Sicherheit zu sein. Diese Szene ist also sehr, sehr bedrückend. Es liegt so eine ganz merkwürdige Stille über dieser ganzen Szenerie, unterbrochen eben nur von den Geräuschen, die ihr da gerade gehört habt, Kommandos und dem Rascheln der Schritte. Dieser Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt mittlerweile seit 2 Jahren und knapp 4 Monaten. Und natürlich werden in so einem Krieg auch viele Kriegsgefangene genommen. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich die Möglichkeit hatte, in dieses Camp zu kommen. Wir haben also bestimmt 1 Jahr daran gearbeitet, Erlaubnis zu bekommen, dieses Camp zu besuchen. Und ich habe dieses Gefängnis besucht, weil ich natürlich zum einen sehen wollte, wie geht es den russischen Kriegsgefangenen, aber weil ich eben auch mit ihnen sprechen wollte und von ihnen wissen wollte, warum sind sie in diesen Krieg gezogen, wie geht es möglicherweise in diesem Krieg weiter, wie werden sie behandelt, und war natürlich gespannt, ob sie mir überhaupt Antworten geben auf meine Fragen.
Na, можно оставить это при себе.
Kann ich das für mich behalten?
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo, ich bin Jan Jessen. Ich bin Journalist bei der Funke Mediengruppe und bei der NRZ, Neue Ruhr, Neue Rheinzeitung, zuständig für die Politik. Aber für die Funke Mediengruppe bin ich als Krisen- und Kriegsreporter unterwegs. Beispielsweise in der Ukraine, aber auch in anderen Kriegsschauplätzen. Meine Berichte über das, was ich in der Ukraine und andernorts erlebe, das könnt ihr lesen auf den Seiten der NRZ, bei der WAZ, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost oder den anderen Titeln unserer Funke Mediengruppe. Ich berichte in dieser Folge unseres Podcasts, So fühlt sich Krieg an, aus dem Westen der Ukraine. Das ist ein Landstrich, der wenig besiedelt ist. Man kann sagen, so in der Region Lviv, also nahe der polnischen Grenze, genauer darf man das nicht sagen. Denn der Ort, von dem ich berichte, der darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. Das ist nämlich das größte Gefängnis, die größte Einrichtung für russische Kriegsgefangene in der Ukraine. Wie viele Gefangene genau hier untergebracht sind, das wurde uns nicht gesagt, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Und wir konnten eben den ganzen Tag uns diese Einrichtung anschauen. Das war eine geführte Tour, das muss man natürlich auch offen kommunizieren. Also es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie komplett frei rumlaufen konnten, sondern uns hatte die Gefängnisverwaltung dazu eingeladen. Die Ukrainer wollen damit zeigen, dass sie die Gefangenen vernünftig behandeln, also nach gemäß der Genfer Konvention, die ja auch regelt, wie Kriegsgefangene behandelt werden müssen. Es gibt viele, viele Berichte über die schlechte Behandlung von ukrainischen Kriegsgefangenen in russischen Kriegsgefangenenlagern. Erst kürzlich habe ich noch eine Geschichte geschrieben über einen ukrainischen Gefangenen, von dem Bilder kursierten im Netz, der furchtbar abgemagert aussah. Das hat einen schon an wirklich düstere deutsche Zeiten auch erinnert. Und dem es ganz offensichtlich sehr, sehr schlecht ergangen ist in der Kriegsgefangenschaft. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Geschichten gemacht über einen anderen ukrainischen Kriegsgefangenen, mit dem ich selber lange sprechen konnte und der mir geschildert hat, wie seine Leidenszeit war. Die Ukrainer behaupten von sich, dass sie anders mit den russischen Kriegsgefangenen umgehen, dass sie sie besser behandeln. Und das wollten sie uns eben zeigen bei dem Besuch in diesem Camp, beziehungsweise in diesem Gefängnis, in dem wir unterwegs waren. Zur Ehrlichkeit gehört natürlich auch dazu, wir haben das gesehen, was sie wollten, dass wir es sehen. Also das war eine geführte Tour, wie gesagt, und gleichwohl hatte man den Eindruck, als wir da rumgegangen sind, dass zumindest der Ernährungszustand der Gefangenen sehr, sehr gut war. Der wirkte also keiner abgemagert. Ob da Menschen gefoltert werden, ob da Menschen misshandelt werden, wie das sehr, sehr häufig wohl in russischen Kriegsgefangenen-Camps vorkommt, das kann man natürlich nicht sagen. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wir konnten also jeden Gefangenen ansprechen, aber die waren schon sehr wortkarg. Also André beispielsweise, der Mitte 30 ist und aus der Region Irkutsk kommt, der hat früher in der Landwirtschaft gearbeitet und ist zu dem Zeitpunkt, wo wir mit ihm sprechen konnten, das war im April, schon fast 1 Jahr in dem Gefangenenlager. Ich habe ihn gefragt, wie geht man mit ihm um und ist die Behandlung okay oder gibt es möglicherweise Probleme.
Nein, es gab keine Probleme. Meinen Sie Probleme mit dem hiesigen Personal? Nein, es gibt keine Probleme mit dem Personal. Alles in Ordnung.
So knapp und kurz wie André haben im Grunde genommen alle Leute geantwortet, mit denen man da gesprochen hat. Man merkte auch, das war natürlich für die eine komische Situation, für uns auch. Also wenn man da unterwegs ist und mit diesen Leuten spricht, die auf der einen Seite natürlich froh sind, dass sie diesem Kriegsgrauen entronnen sind, lebendig, aber auf der anderen Seite jetzt natürlich ihrer Freiheit beraubt sind. Und wenn wir da als Journalisten, also es war nicht nur ich und mein Fotograf André Hirz mit in dem Gefängnis, sondern es waren auch Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien dabei. Das ist natürlich schon eine komische Situation, wenn man da durchgeht und man hat so ein bisschen, so hört sich so völlig blöde an, aber so ein Zoo-Charakter, das ist natürlich für beide Seiten irgendwie merkwürdig. Und ich habe mich da, muss ich ehrlich sagen, auch nicht besonders wohl gefühlt bei dieser Tour, aber denke eben, dass es eine Geschichte ist, die wichtig ist, dass man sie erzählt und dass man eben auch versucht zu schauen, wie wird da mit den Leuten umgegangen. Und André, den ihr gerade gehört habt, der steht in einer der Werkhallen, in denen die Gefangenen arbeiten müssen, also tatsächlich müssen. Man kann nicht wie in einem deutschen Gefängnis freiwillig sagen, ich möchte oder ich möchte nicht arbeiten, sondern die müssen schon da arbeiten. Da war sehr, sehr laut in der Werkhalle, das hört ihr. Und er hat, also die bauen da so Gartenmöbel zusammen für eine ukrainische Firma, also so Rattanmöbel, Flechtstühle und so ein Krams. Und also André hat sich also nicht über die Haftbedingungen beschwert, das hat übrigens auch kein anderer gemacht. Und tatsächlich besucht wohl auch das Rote Kreuz diese Einrichtung regelmäßig. Berichte über die Misshandlung von russischen Kriegsgefangenen, die gab es mal ganz, ganz am Anfang des Krieges, also ich erinnere mich, 2022 gab es mal solche Berichte, aber seitdem eben nicht mehr. Und auch die Leute, die uns da geführt haben, haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie diese Leute eben gemäß der Genfer Konvention behandeln würden, dass sie die Menschenrechte einhalten würden, dass sie, also auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die stand dann auf einer Wand extra aufgeschrieben, war natürlich so ein bisschen Show, aber also da legen sie schon sehr, sehr viel Wert drauf und haben eben auch deswegen wohl diese Besuche ermöglicht. Das in russischen Kriegsgefangenenlagern auf der anderen Seite, da hat das Rote Kreuz keinen Zugang. Also die Ukrainer versuchen da schon andere Ansätze. Und der Repräsentant der Kommission für die Behandlung von Kriegsgefangenen, der sagt, also das war ein Ukrainer, der uns da eben geführt hat, der sagt also, das sei ihnen ganz wichtig, sie halten sich an diese Regeln. Beispielsweise dürfen die Gefangenen, die russischen Gefangenen in diesem Gefängnis auch mit ihren Angehörigen telefonieren. Das dürfen die ukrainischen Gefangenen in Russland dürfen das nicht. Also es gibt da schon sehr, sehr deutliche Unterschiede.
Ganz okay, ich werde behandelt wie ein Kriegsgefangener. Jeder Tag ist durchgeplant, jeden Tag Arbeit, außer Sonntag. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wir erfüllen einfach unsere Aufgaben und warten auf den Austausch.
André wurde wie viele Gefangene hier eingezogen, also mobilisiert nennt man das ja, und sagte auf die Frage, ob er es bereut, an dem Krieg teilgenommen zu haben, Folgendes.
Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern und ich sehe keinen Sinn darin, es zu bereuen.
Ja, das klingt natürlich sehr pragmatisch, sehr, sehr lakonisch auch, muss man sagen. Wie gesagt, wortkarg, aber auch irgendwie lakonisch. Es ist halt jetzt so, ich bin jetzt hier und es macht keinen Sinn, sich da jetzt irgendwie Gedanken drüber zu machen, was hätte anders laufen können. Spannend fand ich an André, dass er wie im Grunde genommen alle anderen auch, mit denen ich da sprechen konnte, aus entlegenen Provinzen in Russland kam. Das ist mir auch aufgefallen, als ich vor einiger Zeit, meinem vergangenen Jahr, eine Geschichte gemacht habe über ukrainische Leichensammler. Die Geschichte können wir euch in die Shownotes reinpacken, das war auch mal eine Episode hier im Podcast. Auch da wir dann eben viele Leichen von russischen Soldaten gesehen haben, die teilweise ihre Dokumente dabei hatten. Auch da war das so, diese Leute kamen eben nicht aus Moskau, nicht aus St. Petersburg, sondern aus irgendwelchen Provinzen, teilweise Leute, die Minderheiten angehörten. Also man merkt schon, dass Putin und seine Spießgesellen es vermeiden wollen, sozusagen die Elite des Landes mit diesem Krieg zu belästigen, die Leute einzuziehen. Vielleicht würde sich dann ja auch die Einstellung zum Krieg ändern. In den Provinzen fällt das offensichtlich nicht so auf, dass da sehr viele junge Männer, dass sehr viele Väter, Brüder oder Söhne verschwunden sind und eben in diesem Krieg kämpfen müssen. Alexander 38 ist auch so einer, der aus einer entlegenen Provinz kommt. Der kommt nämlich aus Orenburg, das ist in der Nähe von Kasachstan im Westen Russlands. Er hatte vor dem Krieg auf dem Bau gearbeitet und ist vor 3 Monaten in Gefangenschaft geraten. Das war in der Nähe von Avdiivka. Avdiivka, erinnert sich vielleicht der eine oder andere, war die letzte größere Stadt, die die Russen erobern konnten. Das war eine Schlacht um diese Stadt, ähnliche Größenordnung wie Bachmut. Also monatelang wurde da gekämpft, unglaublich blutig, Zehntausende von Toten. Und bei dieser Schlacht ist eben Alexander in Gefangenschaft geraten und ist verletzt worden, hat einen Granatsplitter ins Bein bekommen. Und da war er übrigens nicht der Einzige. Also das war auch so eine Geschichte. Es gab da so einen separaten Bereich in diesem Gefängnis. Da standen Leute vor, die hatten dann so gestreifte Pyjamas an. Übrigens auch so ein Bild, was sich mir wirklich so ins Gedächtnis gebrannt hat, weil auch dieses Bild eben so an düstere Zeiten aus der deutschen Vergangenheit erinnert hat. Also diese gestreiften Uniformen, also die normalen Gefangenen, die hatten also diese blauen Overalls an. Und diese Gefangenen in der Krankenstation eben diese gestreiften Overalls. Und das sind Leute, die teilweise auf Krücken dann rumgehumpelt sind, in Rollstühlen saßen. Andere hatten Fixateure, die aus den Gliedmaßen ragten. Wir haben ganz viele Leute gesprochen und gesehen, denen die Finger abgefroren waren oder die Füße kaputt gefroren waren, weil sie eben im Schützengraben gesessen haben und es im Winter bitter kalt war, minus 20 Grad teilweise. Und da sind den schlicht und ergreifend die Finger abgefallen und die Zehen abgefallen. Das war also schon ein trauriges Bild, diese Leute zu sehen. Die Krankenstation, die wirkte relativ gut. Also natürlich jetzt nicht irgendwie Western High Standard, sondern schon sehr einfach, aber sauber, hygienisch okay. Und da führten dann also Ärzte und Ärztinnen Verbandswechsel durch, haben Medikamente gegeben und eine kleine Zahnarztpraxis gab es da auch. Wie gesagt, alles relativ einfach eingerichtet, trotzdem okay vom Standard her. Und Alexander war eben auch, den haben wir auch in dieser Krankenstation getroffen, den habe ich auch gefragt, also wenn er wieder nach Hause zurückkommen sollte, was würde er wohl seinen Freunden, Bekannten erzählen, wenn ihn jemand fragt, sag mal, ich überlege, als Freiwilliger vielleicht mich einschreiben zu lassen, um in die Ukraine zu gehen, was würdest du mir raten? Und da hat er auch eine relativ pragmatische Antwort gehabt.
Na, можно оставить это при себе?
Nein. Ich werde versuchen, Ihnen die Situation zu erklären. Entscheiden muss jeder für sich.
Wie gesagt, diese Interviews mit den Menschen, die waren ja schon schwierig. Ne? Also es ist natürlich auch irgendwie journalistisch, muss ich sagen, so ein Balanceakt, diese ganze Situation. Wir dürfen die Leute natürlich nicht zwingen zu irgendwelchen Dingen, die sie selbst belasten. Wir dürfen sie auch nicht irgendwo dahin pushen, dass sie uns Antworten geben, die ihnen später irgendwie zum Nachteil gereichen könnten. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich wissen, was hat diese Leute bewegt, in den Krieg zu gehen? Was bewegt sie jetzt? Wie sieht ihre Lebensperspektive aus und so weiter? Deswegen haben wir eben diese Interviews geführt, um auch mal die russische Seite beleuchten zu können. Aber das habt ihr gerade schon gemerkt bei Alexander und André, dass das Ganze sich etwas schwierig gestaltet hat. Ich habe Alexander dann nochmal gefragt, was ihn denn so am Krieg am meisten beeindruckt hat. Also was so ein Ereignis war, was ihm am heftigsten im Gedächtnis haften geblieben ist.
Als aus einem Panzer über mir geschossen wurde, das hat mich beeindruckt. Nicht ein eigener Panzer, ein feindlicher Panzer.
Was ihr jetzt hört, diese Geräuschkulisse, das ist die Kantine des Gefängnisses. Da gibt es dann also ab 12 Uhr mittags gibt's Essen. Das war ein einfaches Essen, aber gutes Essen. Also es gab Borscht, diese russische Suppe. Es gab so ein Haferbrei, ähnliches Zeug. Es gab ein bisschen Fleisch und es gab dann Nachtisch. Also das war okay vom Essen her. Brot gab es übrigens auch. Das ist Brot, was sie selber in dem Camp produzieren. Also es gibt eine kleine Bäckerei, die haben sie uns dann auch noch gezeigt. Und diese Gruppen von Gefangenen, auch die stehen dann, wie das eben auch am Anfang war bei diesem Luftalarm, von dem ich vorhin erzählt habe, Die standen da sehr, sehr ruhig und diszipliniert, Augen entweder auf dem Boden oder so ins Leere blickend, standen da in Schlangen und haben sich angestellt, haben dann das Essen bekommen und sich dann in Vierergruppen an den Tisch gesetzt und wirklich schweigend gegessen, also geredet werden darf ganz offensichtlich nicht. Und so ein kleiner Einblick darin, dass da möglicherweise doch auch ein relativ hartes Regime ist, auch seitens der ukrainischen Bewacher, war, also nach dem Essen stehen die Leute auf und müssen dann auf Ukrainisch sagen, danke für dieses Essen. Auf Ukrainisch, nicht auf Russisch. So, und wenn man danach dann auch sieht, wenn die Gefangenen wieder durch irgendwelche Gänge zurückgeführt werden und rechts und links dann ukrainische Parolen an den Wänden steht, sieht man schon, dass natürlich dann eben auch psychologischer Druck auf diese Leute ausgeübt wird. Auch wenn, wie gesagt, die Versorgungssituation gut ist, auch wenn natürlich oder ganz offensichtlich nicht gefoltert oder misshandelt wird, aber natürlich wird dann so ein bisschen psychologischer Druck auch aufgebaut. Einen anderen Mann, den wir kennengelernt haben, der war sehr jung, Alexei, auch der war auf der Krankenstation, und bei dem hatte ich mich so ein bisschen gewundert, der sprach also mit uns, der war relativ offen. Und hielt aber die ganze Zeit seine Hand, der hatte die ganze Zeit eine so eine Maske auf, so eine Corona-Maske, was mich ein bisschen gewundert hat, weil Corona-Zeit ist vorbei. Und der sprach auch so ein bisschen lispelnd, also habe ich gedacht, naja, der wird möglicherweise was an der am Mund haben. Und tatsächlich war es auch so, also er ist auch bei Avdiivka getroffen worden, hatte Erfrierungen und war dann bei einer Explosion verwundet worden, unter anderem eben war sein Mund ein bisschen beschädigt. Das sah nicht so ganz schlimm aus, wie ich das befürchtet hatte. Ich habe gedacht, also mir fehlt irgendwie der ganze Unterkiefer, dem war aber nicht so. Also man sah, dass da was kaputt war, aber die Wunde war schon ganz gut verheilt. Den habe ich natürlich auch gefragt, wie wird mit ihm umgegangen? Hat man ihn geschlagen oder ist es okay?
Alles gut, der Umgang war okay, das Essen und alles.
Alexei war übrigens auch der Einzige, der gesagt hat, eigentlich ist es Zeit zu verhandeln. Also die meisten haben sich überhaupt nicht politisch geäußert. Das habt ihr bei Alexander mitbekommen, das habt ihr bei André mitbekommen. Also sobald man da versucht hat, mit denen zu sprechen, ne, wie soll dieser Krieg ausgehen, soll verhandelt werden, was sehen sie für eine Perspektive im Krieg, waren sie eigentlich ruhig und sagten meistens, wollen wir nicht zu sagen. Auch zur Frage, warum sie überhaupt an diesem Krieg teilgenommen haben, auch dazu wollten sie nicht sagen. Zur Frage auch, ob, das hört man immer wieder, dass russische Offiziere ihre Soldaten ins offene Feuer rennen lassen und dass es dahinter dann irgendwelche Sperrbrigaden gibt, die auf Leute feuern, die eben zurückkehren wollen, nicht kämpfen wollen. Zu all den Fragen wollten sie eigentlich nicht sagen, was man nachvollziehen kann. Also das ist natürlich für uns so ein bisschen doof als Journalistinnen und Journalisten, aber man kann die natürlich verstehen. Also die warten alle darauf, dass sie nach Hause kommen irgendwann, ausgetauscht werden gegen ukrainische Gefangene. Und wenn sie da irgendwie was erzählen würden, Putin kritisieren würden, Russland kritisieren würden, die Militärführung kritisieren würden, würde ihnen wahrscheinlich Ärger zu Hause drohen. Also sind sie da ruhig. Alexei, wie gesagt, der Einzige, der ein bisschen was sagte, der hat gesagt, es sei also Zeit zu verhandeln. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange. Und dann habe ich Alexei noch gefragt, ob der Krieg sich anders dargestellt hat, als er das erwartet hat. Und auch da wieder eine kurzsilbige Antwort.
So wie ich erwartet habe. Ich wusste, dass es schwer wird, dass ich möglicherweise getötet oder verwundet werde.
Ja, wir waren also mehr als einen halben Tag in diesem Camp, haben die Atmosphäre da aufgesaugt. Ihr habt ein bisschen was davon mitbekommen. Also das war ja schon sehr, sehr bedrückend zu sehen. All diese Männer, die eigentlich ja nicht dahin gehören, wo sie sind. Kommen aus 1000 Kilometer entfernten Orten, kleinen Dörfern irgendwo in der russischen Provinz und sind jetzt hier in diesem Camp im Westen der Ukraine für einen Krieg, ja, der ihnen eigentlich total egal ist. Also sie sind nicht an der Ukraine interessiert, sie sind eben in den Krieg geschickt worden, um zu kämpfen von Putin, aufgrund irgendwelcher geopolitischer Erwägungen. Das sind Opfer des Krieges genauso wie die Ukraine auch. Und ja, das war schon traurig zu sehen. Also ne, die Menschen da von ihren Familien getrennt, die nicht wissen, wie es weitergeht mit ihnen, die darauf hoffen, dass sie ausgetauscht werden alsbald. Übrigens, den letzten Gefangenenaustausch gab es jetzt Ende Mai. Das funktioniert auch nicht mehr so gut, wie das zeitweise im Jahr 2022 und 2023 funktioniert hat. Irgendwie sind die Austauschraten nicht mehr so ganz hoch. Und die Situation für die russischen Kriegsgefangenen wird auch schwieriger. Das haben die Ukrainer auch klipp und klar gesagt. Wenn die Russen unsere Leute so schlecht behandeln, dann werden wir eben auch ein bisschen strikter mit den russischen Kriegsgefangenen umgehen. Beispielsweise, wenn es darum geht, den Gefangenen Telefonate mit ihren Familien zu ermöglichen. Wir haben vorhin schon mal gesagt, das dürfen die Ukrainer nicht. Also sie dürfen nicht mit der Heimat telefonieren, nicht mit ihren Familien telefonieren. Und deswegen sind die Telefonate schon eingeschränkt worden. Sollen jetzt möglicherweise komplett abgeschafft werden. Das ist natürlich dann eine zusätzliche Belastung für diese Gefangenen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und ja, am Ende habe ich eben mitgenommen, bei dieser geführten Tour nochmal, das ist ja ganz wichtig zu betonen, das war eine geführte Tour, das war eine Tour, von der die Ukrainer wollten, dass wir sie machen. War schwierig, diese Tour zu bekommen, aber oder die Möglichkeit zu bekommen, aber am Ende wollten die uns natürlich zeigen, dass sie die russischen Kriegsgefangenen einigermaßen gut behandeln, nach den Genfer Konventionen behandeln. Und was passiert, wenn wir nicht da sind, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber trotzdem war es für mich ein sehr interessanter, wenn auch bedrückender Einblick in eine Welt, die auch nur deswegen da ist, weil Putin eben diesen Krieg angefangen hat, weil er seine Leute auf Teufel komm raus in die Ukraine schickt, um da zu kämpfen, um zu töten und dann eben zu sterben oder eben auch gefangen genommen zu werden. Deswegen ist im Grunde genommen auch diesen Menschen einfach nur zu wünschen, dass der Krieg alsbald vorbei ist, dass sie endlich wieder nach Hause kommen, genauso wie die ukrainischen Gefangenen. Und ja, dass dieser Wahnsinn so schnell wie möglich endet. Das war's für heute von unserem Podcast »So fühlt sich Krieg an«. Diese Folge hat Alexander Baumeister produziert. Er ist Journalist und Hörfunkredakteur bei einem Radiosender der Funke Mediengruppe. Gerne auch mal reinhören bei unseren Westfunk-Radiosendern, machen super Programm. Und ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast interessant gefunden habt, wenn ihr diese Folge interessant gefunden habt. Falls euch der Podcast insgesamt gefällt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, mal über ein Feedback. Gerne auf meinem persönlichen Facebook-Account. Jan Jessen findet ihr ganz schnell. Und falls ihr wollt, könnt ihr uns natürlich abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf anderen Kanälen, wo ihr uns gerade zuhört. Und gerne auch weiterempfehlen an Freundinnen und Freunde, Verwandte oder sonstige netten Menschen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Wünsche euch einen schönen Tag, alles Gute. Bis denn. Tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Ein Podcast von Funke.